Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo allerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Unser Thema hier sind digitale Produkte und Geschäftsmodelle im Maschinen- und Anlagenbau. Aber jetzt nicht auf der Ebene von, man sollte das mal machen und wir überlegen noch, wie das gehen könnte, sondern ich spreche mit ganz normalen mittelständischen Unternehmen, die das schon anpacken, die echte Anwendungsfälle mitbringen und die ihre Erfahrungen hier gerne teilen. Dafür konnte ich heute wieder einen tollen Gesprächspartner ins Smart Square Hauptquartier in Bielefeld einladen. Und zwar sitzt hier bei mir Richard Braun. Richard ist Projektmanager für digitale Lösungen bei Nölle und Nordhorn im gar nicht mal so weit entfernten Gütersloh. Und ja, diese geografische Nähe hat auch dazu geführt, dass wir uns neulich kennengelernt haben im Rahmen eines Vortrages zum digitalen Angebot von Nölle und Nordhorn. Der Vortrag war so beeindruckend und unser erstes Gespräch so wertvoll für mich und hat so viel resoniert, dass ich ihn einfach spontan eingeladen habe. Und ich freue mich, dass du da bist, Richard. Hallo, herzlich willkommen.
Hi, auch erstmal zurück. Freut mich total, hier zu sein. Bei den Lobworten hier, da kann es ja nur gut werden.
Richard, bevor wir ans Digitale kommen, müssen wir ein bisschen drüber sprechen. Nölle Nordhorn, was ist das eigentlich Unternehmen? Was macht ihr? Ich habe verstanden, es ist mal entstanden als technischer Handel, versteht sich aber nach der Webseite heutzutage als Hightech Engineering und Service und Systemtechnik Partner für die Kunden. Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Was macht ihr?
Ja, na klar, auf jeden Fall. Also Nölle Nordhorn, mitten in der Gütersloher Innenstadt. Und wir sind eigentlich schon seit über 70 Jahren technischer Händler. Beliefern die Kunden mit allem, was in der Industrie so nötig ist, vor allem was Hydraulik, Pneumatik, Antriebstechnik und alles so drumherum anbetrifft. Aber wir wandeln uns momentan immer mehr zu einem tatsächlichen Systempartner. Das heißt für uns vor allem, dass wir eine immer größer, immer wachsendere Engineering-Abteilung haben, die sich darum kümmert, Projekte umzusetzen, tatsächlich mal Fragen des Kunden genauer zu beantworten, die halt weit über ein reines Produkt hinausgehen. Wir haben unsere eigene Montage, unseren Service und das heißt, wir wollen quasi immer noch einen Mehrwert dazu anbieten und dem Kunden auch immer mit vollständigeren Lösungen zur Seite stehen, weil er immer weniger selber übernehmen kann.
Was sind das so für Unternehmen, die bei euch Kunden sind? Geht das quer durch die Industrie oder gibt es irgendwelche Schwerpunkte?
Ja, quer durch die Industrie trifft es ganz gut. Also wir haben wirklich fast alles dabei. Da ist auch der Standort OWL, also hier aus Westfalen-Lippe, ein super cooles Thema, weil hier trifft man wirklich alles. Da kommt zwischendurch bei uns im Büro auch mal die Frage, was macht eigentlich der Rest der Welt, wenn wir hier so viel verschiedene Industrie haben? Das ist schon echt beeindruckend. Deswegen, wir sind überall von der Lebensmittelindustrie im Automobilsektor, also querbeet durch die Stange alle Unternehmen, die irgendwas hier zu tun haben.
Fragt man sich, wofür man den Rest der Republik noch braucht. Ne?
Ja, so. Manchmal schon echt.
Ja, letztendlich haben wir uns ja auch über das OWL, also Ostwestfalen-Lippe Maschinenbau e.V. Netzwerk getroffen. Da hast du den Vortrag gehalten. Ja, die Gegend ist schon sehr stark. Man kann sich da auch eine Menge angucken. Bringt mich ein Stück weit zum Thema Offenheit. Das fand ich sehr beeindruckend, wie ihr da drangegangen seid. Also ihr habt das in dem Vortrag schön gezeigt. Auf das Thema kommen wir ja gleich, was es da gibt. Und du hast auch signalisiert, man kann sich das anschauen. Und ihr ladet auch gerne ins Unternehmen ein, Nölle und Nordhorn live. Finde ich total spannend und schön, weil das ist ein Thema, was immer wieder bei Digitalisierung genannt wird. Ihr müsst offen sein als Unternehmen für Kooperationen zum Beispiel, ne, und zum Austausch. Das ist bei euch ein Kernwert geworden im Unternehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich so unterschreiben. Das hat gleich mehrere Sachen. Einerseits ist es das klassische Marketing, was auch nur bedingt funktioniert. Das heißt, wir haben eine so breite Produktpalette, dass man einem Kunden gar nicht erklären kann, was wir so alles machen. Dafür laden wir dann tatsächlich, wie es eben schon genannt worden ist, in so einem NN-Live-Erleben die Kunden zu uns in die Firma ein. Und dann zeigen wir denen auch mal wirklich, was wir überhaupt so alles machen. Und die meiste Reaktion, die wir dann immer so darauf kriegen, ist, ach, das könnt ihr auch noch. Und ach, sowas macht ihr auch noch, sowas kriegen wir bei euch auch oder ähnliches. Genau darum geht es ja. Und andererseits ist es auch genau einerseits das Netzwerken, was wirklich heutzutage zum Glück auch einen hohen Stellenwert gekriegt hat, den viele auch verstehen, dass das wichtig ist. Und genau das kann man damit tätigen. Das heißt, man kann Beziehungen aufbauen, man kann langfristig mal gucken. Und das ist sowohl für neue Kunden ein großes Thema und super interessant, die wir dann damit begeistern können, sowohl als auch für, sag ich mal, unsere langfristigen Partner, die wir schon länger kennen, dass die auch mal sehen, was wir alles Neues machen.
Das finde ich noch viel bemerkenswerter, als Kunden und Bestandspartnern gegenüber aufgeschlossen zu sein. Du hast auch uns eingeladen. obwohl wir uns in Teilen des Angebotes ja als Wettbewerber begegnen, weil wir machen ja auch digitale Lösungen, ja, ähnlich wie ihr. Da gehört schon, ja, da muss man schon Kochernes haben. Und, aber ich glaube, es bringt alle Beteiligten voran und deswegen sehr bemerkenswert, genau. Zu deinem Hintergrund vielleicht kurz. Du bist ein total junger Typ, der hier mir gerade gegenüber sitzt, das muss man mal dazu sagen. Also du schiebst da eine Menge an, obwohl du noch nicht so viele Betriebsjahre auf dem Tacho hast. Hast Mechatroniker gelernt, sage ich jetzt einfach mal, bist irgendwie in der Digitalisierungssparte gelandet. Wie kam das dazu?
Ja, also bei mir war es tatsächlich ein Studium, ein klassischer Ingenieurstudiengang. Genau, geht in die Richtung Mechatronik auf jeden Fall. Aber der hat auch schon Grundzüge von digitalen Produkten und digitalen Dienstleistungen mit drin. Und das finde ich ein super spannendes Thema. Das wusste ich selber nicht, als ich das Studium so gestartet habe, muss ich ganz ehrlich dazu zugeben. Kam dann aber in späteren Semestern, wo es halt wirklich darum ging, also tatsächlich so digitale Dienstleistungen, Smart Services, das ist halt alles, was Produkte sind, die dann alleine nicht verkauft werden, sondern wo man halt irgendwie eine Softwarelösung dazu baut, um dann einen Mehrwert zu bieten oder um dem Kunden das irgendwie verständlicher zu machen. Also sei es zum Beispiel irgendwie eine smarte Bedienungsanleitung, Einrichtungsanleitung oder wirklich mal einen kompletten Softwarebaustein dazu. Und das hat mich wirklich so begeistert, dass ich mich da stark festgebissen habe. Und da muss ich auch sagen, ein Dankeschön an mein Unternehmen, dass die mich da auch machen lassen haben.
Auch das wieder in beiden Richtungen bemerkenswert, finde ich. Also dass das jetzt diese Denkweise in den Studiengängen ankommt, finde ich total klasse. Weil das eine der größten Herausforderungen ist, die ich so im Vertrieb sehe, dass man irgendwo hinkommt und sagt, wir denken hier in Produktkategorien auf einmal, die aber nichts Physisches mehr sind, sondern irgendwie halt Services und Smart. Zum anderen auch das im Unternehmen zuzulassen, wenn sowas neu reinkommt.
Ja, das stimmt. Also da sind die Hochschulen auch, zumindest meine, vor allem stark im Austausch gewesen mit Unternehmen. Und daher kommt dann auch diese Idee und dieser Ursprung, dass es halt wirklich deutlich anwenderorientierter ist und deutlich auch natürlich industrieorientierter. Also es geht nicht mehr nur darum, sag ich mal, erstmal eine reine Theorie anzuschaffen im Studium, so wie es vielleicht noch klassisch ist, und danach irgendwie im Unternehmen damit was anzufangen, sondern die Verknüpfung dazwischen ist deutlich stärker inzwischen und das habe ich schon mal gemerkt im Studium.
Genau, und im Studium hast du dieses Condition Monitoring Projekt gehabt, was dich letztendlich dann auch bei Null und Nordhorn auf den Digitalisierungszug aufgesetzt hat, ne?
Genau. Ja, das war, sag ich mal, ein glücklicher Zeitpunkt, weil bei Firma Null und Nordhorn kam dann die Idee, so ein Produkt zu entwickeln. Und gleichzeitig war ich noch im Studium und hatte gerade solche Themen, die da begonnen haben, sag ich mal so. Und ja, das hat einfach gut gepasst. Und jetzt habe ich mich da so mit reingemogelt und habe mich da so festgebissen, dass ich da auch so schnell nicht mehr wegkomme.
Okay, habt ihr da praktische Anwendungsfälle, von denen du berichten kannst? Condition Monitoring, können ja alles und nichts sein.
Ja, genau das ist es. Also ursprünglich, da wir dann vor allem in der Hydraulik zum Beispiel auch stark sind, war die Idee, das erst für unsere Hydraulikaggregate zu entwickeln. Das war das Hauptziel dahinter. Haben dann auch recht schnell zum Beispiel mit der Universität Paderborn einen starken Partner gefunden, die uns einfach auch quasi mal machen lassen haben, weil die haben quasi eine große Halle mit einem neuen Hydraulikaggregat ausgestattet, das haben wir geliefert. Und da haben die dann halt dazu gesagt, das wäre doch super, wenn wir mal an die Daten rankommen, um die für unsere Versuche mal auszuwerten. Und da haben wir natürlich gesagt, ja, wir sind gerade daran, was zu entwickeln. Und das haben wir dann bei denen mal installiert testweise. Und so eine Universität ist dann auch zum Glück offener, ähnlich wie ich das im Studium schon kennengelernt habe. Und dann haben wir das einfach als Test mal da laufen lassen. Und wir haben viel experimentiert und rumgespielt und die halt genauso. Und so sind wir an alle Daten der Hydraulik gekommen und die haben das für ihre Versuche nutzen können, um halt entsprechend auch, sag ich mal, die Versuche mit fundierten Daten und Wissen nochmal anzureichern, um vielleicht Rückschlüsse zu finden, was ist da eigentlich gerade passiert.
Aber um das nochmal ganz klar herauszuarbeiten, das war kein Studienprojekt, irgendein Förderprojekt oder so, sondern die Uni ist dann tatsächlich als Kunde aufgetreten, die Hydraulikaggregate käuflich erworben, installieren lassen von euch und dann habt ihr das Condition Monitoring da drauf gesetzt.
Genau so ist es. Also da ist die Universität als reiner Kunde aufgetreten, die das ganz normal klassisch bei uns gekauft haben. Aber wir sind auch für solche Projekte immer groß zu begeistern und sind auch da offen, wenn die dann sagen, okay, wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Das wird erstmal noch so ein Test. Da steigen wir als Unternehmen oder ich persönlich auch immer schnell auf so einen Zug.
Und wer, wenn nicht eine Uni, müsste dafür aufgeschlossen sein. Aber ihr habt auch in der freien Wirtschaft schon ganz spannende Projekte, habe ich gesehen. Also du hast zum Beispiel von Klaas berichtet in einem Vortrag.
Ja, genau. Das waren so die nächsten Projekte, die danach kamen. Firma Klaas, eines meiner größeren Projekte. Die haben wir auch, sag ich mal, noch, wo wir quasi kurz vor Ende der Entwicklungszeit waren, schon als Testkunden gewinnen können. Da haben wir auch mal die komplette Produktionsanlage mit ausgestattet. Das heißt, sag ich mal, die komplette. Tatsächlich von Mähdreschern beziehungsweise von den Häckslern, also die großen Landmaschinen, haben wir die komplette Produktionsanlage mit ausgestattet, aber allerdings nur im Bereich der Hydraulik. Also nicht die ganze Anlage, sondern erstmal nur in einem speziellen Teil.
Ist ja auch schon ein bisschen was.
Genau, das sind schon ein paar Maschinen, das ist nicht mal eben nur eine, aber ist tatsächlich die komplette. Und da ist es natürlich so, dass die Maschinen, die Klaas ausliefert an deren Kunden, die sind schon natürlich super vernetzt und smart. Das ist echt, die sind da schon weit. Allerdings ist die Produktion dementsprechend noch nicht so. Und zum Glück darf ich den Firmennamen Klaas hier auch nennen. Da habe ich die Erlaubnis für bekommen. Und die haben da echt Interesse gehabt, auch deren Produktion mal so ein bisschen smarter zu bekommen, weil es sonst einfach von den Laufwegen viel zu lang ist. Also so eine Produktion von einem Mähdrescher ist dann halt doch mal 2-3 Kilometer lang. Das ist jetzt nicht so die kürzeste. Und da ist gerade für die Instandhaltung, die da natürlich auch knapp ist, wie an vielen Ecken und vielen Unternehmen gerade, ist das natürlich ein großer Aufwand.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Gibt es irgendwo ein Dashboard auf dem festen PC oder auf dem mobilen Gerät oder sowas in der Art, was dann die Instandhaltung unterstützt, oder wie ist das aufgebaut?
Ja, so ähnlich. Also wir arbeiten da mit einer Cloud-Lösung. Da wir selbst als Müller Norton jetzt kein, sag ich mal, IT-Dienstleister sind, haben wir jetzt nicht unbedingt das Know-how, selber eine Serverinfrastruktur aufzubauen. Deswegen machen wir das einfach alles Cloud und ausgelagert. Das funktioniert deutlich angenehmer und deutlich einfacher. Haben dann modulares System entwickelt, das nennt sich DIMIS bei uns, das ist das Produkt, was ich auch betreue, und das haben wir da an den verschiedensten Maschinen angebaut, und das ist auch völlig modular aufgebaut, das heißt, je nachdem, ob da schon eine modernere Anlage ist, die eine Maschinensteuerung aufweist, ob da ein älteres System ist, wo man noch nicht an die Maschinensteuerung drankommt, all sowas, da haben wir unsere Module eingesetzt, sammeln Sensordaten, das heißt, es sind zum Beispiel Füllstände, es sind Temperaturen, das ist Ölqualität, was durchaus auch mal ein interessantes Thema ist. All diese Sensorwerte sammle ich, schicke die über Mobilfunk an unsere Cloud-Plattform. Ja, und dann dort in der Cloud sind wir wirklich ziemlich frei, das ist auch eine eigene Lösung von uns. Da können wir eine Visualisierung bauen, können PDF-Dokumente, halt eben Schaltpläne zur Dokumentation oder ähnliches hinterlegen. Andererseits können wir dann auch den Kunden automatisch benachrichtigen lassen. Also die Firma Klaas kriegt dann automatisch eine Meldung, wenn eine Temperatur zu hoch ist, wenn ein Motor läuft, der nicht laufen sollte, wenn er zu viel läuft oder wenn halt irgendwie Filter verstopft sind, ähnliches, dann kriegen die automatisch eine Benachrichtigung. Das geht bei uns auch auf verschiedenen Wegen. Und das sind so die ersten Schritte, um überhaupt mal Daten, die eh schon eigentlich anfallen, weil meistens sind Sensoren schon viel verbaut, mal überhaupt sichtbar zu machen, mal zu strukturieren, zu visualisieren und dann auch damit was anfangen zu können.
Einmal noch mal ganz kurz auf den Anfang geschaut. Du hast gesagt, per Mobilfunk in die Cloud übertragen. Jetzt kenne ich das von unseren eigenen Kunden und auch von dem, was hier im Podcast manchmal berichtet wird, dass Cloud direkt so ein Reizbegriff ist. Muss man natürlich kritisch betrachten, keine Frage, was man da tut. Die Vorteile sehe ich genauso, wie du es gerade geschildert hast. Also dieses Betriebsproblem ist dort halt einfach gelöst. Viele Dinge gehen einfach so out of the box, die man nicht noch zusätzlich lernen muss. Hat es ja Überzeugungsarbeit gebraucht, um zu sagen, pass auf, wir stellen euch hier Mobilfunksender irgendwie in die Halle rein und schicken Daten raus?
Ja, das ist durchaus schon ein Problem. Also gerade hier in Deutschland ist Cloud noch ein sehr empfindliches Thema. Da, wenn ich ins Ausland gucke, haben viele Unternehmen weniger Probleme damit. Ich sehe es als Riesenvorteil, weil Cloud hat einerseits dieses überall und egal wo Vorteil. Das heißt, ich kann das auf jedem Handy, auf jedem Rechner, auf jedem Tablet, egal wo ich gerade bin, mir anschauen. Egal, ob ich gerade zu Hause bin, im Urlaub oder sonst wo. Und wir gehen mit Absicht über Mobilfunk, da wir dann ein autarkes System daraus produzieren.
Ihr hängt nicht in dem Netz von einem Kunden mit drin und macht das angreifbar.
Genau das ist es. Also wir wollen wirklich ein autarkes System sein, was nicht in irgendein Netzwerk eindringt. Auch bewusst so, weil die meisten Firmen das hier nicht zulassen würden, unter keinen Umständen. Da wäre ich sofort raus, wenn ich sagen würde, okay, ich müsste bei euch ins Firmennetzwerk rein. Das geht nicht. Und das nächste ist natürlich auch, falls doch was sein soll, dann fällt auch nur unser System aus und die Produktion läuft ganz normal weiter. Wir wollen nämlich nicht die Produktion bei Klaas irgendwie einschränken oder irgendwie unnötig gefährden, sodass tatsächlich, wenn mal unser System ausfällt, dass dann irgendwie die ganze Produktion lahm liegt. Das können wir gar nicht verantworten.
Diese saubere Trennung, die finde ich auch immer sehr wichtig. Also als ITler muss ich ja sagen, ich will gar nicht in der Position sein, dass ich irgendwo bei einem Kunden im schlimmsten Fall die Produktion lahmlege oder der Vektor gewesen bin, über den der erfolgreiche Angriff stattgefunden hat. Saubere Trennung ist mein ureigenstes Interesse. Gut, kann man aber auch nur gestalten, wenn man mit dem Kunden zusammen draufschaut. Wie ist eure Topologie? Wo kommt man da dran? Wie funktioniert das am besten? Habt ihr rein technisch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail geht, ich bin neugierig, also funktioniert das mit dem Mobilfunk in den Hallen innerhalb der Produktion zuverlässig auch?
Also da haben wir echt ein Glück. Wir haben da die Telekom als Partner, die dann auch tatsächlich uns mit speziellen SIM-Karten beliefert, die rein für Maschinenanbindungen da sind. Und das heißt, die sind nicht die normalen SIM-Karten, die man in jedem Smartphone findet, sondern das sind halt spezielle Machine-to-Machine-SIM-Karten und die wählen sich auch in tatsächlich jedes Netzwerk ein, was gerade verfügbar ist, egal ob es das Vodafone-Netz, das O2-Netz oder halt eben das Telekom-Netz ist, suchen sich den besten Empfang raus und unsere Module haben, beziehungsweise wir haben unsere Software so entwickelt und angepasst, dass wir einen sehr datensparenden Traffic haben. Mhm. Und das heißt, ich brauche auch keine 4G, 5G-Verbindung, sondern ich komme mit 2G auch super prima aus. Das heißt, selbst wenn ich nur schwachen Empfang habe, schlimmstes Beispiel 2G, ein Balken Empfang, passiert in Deutschland hier leider doch recht häufig, reicht mir das dicke aus, um immer noch sekundenschnell die Daten bei uns in der Cloud zu haben.
Wichtige Botschaft, die Zuhörerschaft draußen, nur weil der Handyempfang in der Halle vielleicht ein bisschen schlecht ist, bedeutet das nicht, dass man nicht online gehen kann. Gibt Möglichkeiten, wenn man schaut, ja. Wie läuft so ein Projekt jetzt konkret ab bei euch? Also du hast mal berichtet, als wir uns vorbesprochen haben, du bist beim selben Kunden an dem einen Tag im Hemd und am nächsten Tag im Blaumann unterwegs.
Das ist auch meine Lieblingsbeschäftigung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hemd oder Blaumann?
Beides, genau das ist es, die Abwechslung gerade. Also ich trete dann meistens am Anfang eines Projektes auf, erstmal als Ansprechpartner. Das heißt, ich stelle unser System mal vor, ich stelle vor, was wir damit alles können, was wir umsetzen damit, einfach mal ein paar Beispiele zeigen. Und dann bin ich meistens vor allem interessiert daran, was der Kunde mir so für Anforderungen stellt. Das heißt, er erzählt mir dann, was hat er überhaupt für eine Maschine, was hat er für Probleme mit der Maschine, was sind eigentlich wirklich große Hürden und Probleme, die ich mit unsere Digitalisierungslösung irgendwie anpacken kann und da vielleicht ein bisschen helfen kann. Ja, nachdem das so durch ist, es geht zwar meistens darum, dass wir uns mal, beziehungsweise ich in der Abteilung bei mir mal, dass wir uns die Köpfe zusammenstecken und einfach mal überlegen, wie können wir das denn am besten lösen. Das Schöne ist, da wir eigentlich ja technischer Händler sind, komme ich auf viele große, namhafte Unternehmen, auf die ich zurückgreifen kann, sei es Sensoren, sei es Ansteuerung, sei es bestimmte Lösungen, um irgendwas zu überwachen, zu messen. Da kann ich auf vieles zurückgreifen. Das macht immer Spaß. Und dann besprechen wir meistens mit dem Kunden auch, was dann da möglich ist. Und wenn er dann natürlich interessiert ist und das halt entsprechend kauft, dann ist das das Schöne bei uns, dass wir wirklich so ein All-in-One-Konzept haben, von vorne bis hinten. Das heißt, ich betreue das Projekt von der ersten Vorstellung, von der ersten Anfrage bis zum tatsächlichen Betrieb. Das heißt, dann renne ich tatsächlich im Blaumann auch im Unternehmen rum. Ja, marschiere da durch die Produktionshallen, schaue mir die Maschinen an, installiere unser System, verdrahte alles, das heißt auch so elektrotechnische Sachen. Das ist immer eine super schöne Abwechslung, dass ich halt eben nicht nur im Büro sitze am Rechner, sondern auch mal in der Praxis was tue, was sehe. Ja, und bis das dann alles läuft und dann mache ich auch die ganze nachträgliche Einweisung. Das heißt, ich zeige dem Kunden die Cloud, ich zeige, was er da alles machen kann. Je nachdem, wie der Kunde sich das so wünscht, zeige ich ihm auch, was er da selbst einrichten kann, was er selbst noch verstellen kann. Oder ich stelle ihm schon alles bereit, sodass er sich das im Grunde nur noch anschauen muss und alles läuft automatisch. Ja, und wenn er dann natürlich im Nachhinein noch Fragen hat und was geändert haben möchte, dann bin ich eigentlich auch wieder zur Stelle.
Daran sieht man auch sehr gut, dass es ein umfangreicheres Projekt ist. Es ist nicht etwas, was man liefert, auspackt, einschaltet, sondern es ist tatsächlich etwas Individuelles. Es ist etwas, was sich eine Zeit lang hinzieht, was man auch im Betrieb eine Weile begleiten muss am Anfang, damit alle gut damit arbeiten können. Und wahrscheinlich ist es ja auch nicht fertig.
Nee, auf keinen Fall. Das ist immer eine individuelle Lösung und vor allem braucht es, wie eben schon angesprochen, auch immer Zeit. Das ist Also nicht mal eben so, dass ich ein Angebot schreibe und dann nach 2 Wochen frage, ey, wie sieht's aus und kriege ich das jetzt endlich verkauft, sondern das braucht meistens wirklich Zeit. Da müssen gerade in größeren Unternehmen Budget für freigemacht werden. Ist natürlich auch eine schwierige Argumentation, weil sie dann gerne auch mal sagen, naja, die Maschine läuft auch ohne das System. Da muss ich denen natürlich recht geben. Allerdings habe ich dann immer den Vorteil, falls dann in der Zeit der Angebotsphase oder in der Zeit der Besprechung dann mal irgendwie ein Ausfall passiert, dann stehe ich doch meistens irgendwie besser da, weil dann merken sie die Not, warum man so eine Überwachung überhaupt braucht.
Ja, gut, das hast du allerdings bei Kunden aller großen Ordnung, ne? Bei den kleinen oder mittleren tatsächlich ja auch. Es muss irgendwie sein Geld verdienen, das ist schwer zu berechnen, finde ich. Habt ihr Patentrezepte, dann würde ich da gerne abschreiben. Also irgendeine Form von Excel-Sheet, was man immer auf den Tisch knallen kann und einfach ausrechnen kann. Guck mal hier, im zweiten Jahr fängt das an, sich zu rechnen unter den und den Annahmen. So funktioniert es meistens nicht, ne? Weil ja, dazu ist es einfach zu unvorhersagbar, welches Problem man tatsächlich verhindert, wie teuer es dann tatsächlich ist, weil ja auch niemand berechnen kann, wie teuer ist dann Ausfall.
Dafür sind die Anwendungsfälle auch einfach zu verschieden, weil es nicht jedes Mal ein 100.000 Euro Ausfall ist, sondern mal ist es deutlich mehr, mal ist es auch viel weniger, mal kriege ich schleichende Prozesse erkannt, die mit der Zeit sich entwickeln. Da hängt auch nicht jedes Mal ein Ausfall von 100.000 Euro hinter. Das kann man halt so pauschal leider nicht sagen.
Habt ihr im Nachgang schon mal Analysen darüber gemacht, wenn so die Daten anfallen, ob man dann sehen kann, hier ist etwas Schlimmes nicht passiert oder etwas weniger Schlimmes vielleicht auch nicht passiert, weil wir da dran waren und dann das einfach mal so gesammelt irgendwie als Success-Track?
Ja, also wir sind groß dran, immer Use-Cases und Success-Stories auf den Weg zu bringen, das mal zu verschriftlichen, um mal ganz klar den Kunden selbst zu zeigen, was hat er durch unser System überhaupt schon für Vorteile erreicht, was hat ihm das gebracht, um andererseits auch neuen Kunden mal vielleicht zu zeigen, was kann man damit alles erreichen, um uns auch mal als Abteilung, vor allem unseren Außendienst auch mal zu zeigen, hey, so könnt ihr bei dem Kunden vielleicht mal angreifen, wenn ihr dasselbe Problem da seht. Allerdings ist das immer sehr schwer, das wirklich in Zahlen zu fassen, also wirklich mal ganz klar zu berechnen, so und so viel Geld habt ihr jetzt gespart, so und so viel hat das System gekostet, das heißt langfristig spart ihr dann so und so viel, ist einfach bei jedem Kunden zu individuell und zu schwierig, das im Nachhinein auch zu fassen, da sind die Kunden auch nicht so offen, um uns wirklich ganz auf den Cent genau zu sagen, was denen was kostet und was vor allem den Ausfall kostet, das kann man immer nur so, sag ich mal, schätzen. Und deswegen schreiben wir das lieber einfach mal als Text zusammen. Was können wir damit wirklich erreichen? Und dann muss der Kunde halt im Endeffekt auch selbst entscheiden, ob er das tatsächlich dann haben möchte.
Habe ich als Kunde eine Chance, an die Daten ranzukommen dann bei euch? Also ihr habt die Cloud-Anwendung, die visualisiert das. Jetzt ist ja Integration auch immer ein ganz großes Thema, ne? Also möglicherweise möchte ich das ja in ein anderes Instandhaltungsplanungswerkzeug hineinbekommen oder möchte es nochmal datenanalytisch irgendwo anders betrachten als jetzt nur in dem Dashboard, was ihr wahrscheinlich dazu liefert. Ist das offen? Komme ich da dran? Unterstützt ihr auch dabei?
Ja, auf jeden Fall. Also da sage ich auch immer, das ist der Vorteil, dass wir selbst kein Sensorhersteller sind oder selbst kein Maschinenbauer im klassischen Sinne, sondern, sage ich mal, nur als Händler und als Partner auftreten. Da haben wir den riesen Vorteil, dass wir einfach wirklich offen sind. Das heißt, jetzt mal für die ITler unter uns, wir haben eine REST-Schnittstelle, also eine einheitliche Schnittstelle, über die man alle Daten weitergeben kann. Das heißt, wenn der Kunde sagt, wir haben hier schon ein System, sei es eine Instandhaltungssoftware, sei es ein digitaler Zwilling über ihre Maschinen oder ähnliches, dann können wir natürlich die ganzen Daten da weitergeben. Das heißt, die können das in ihr System mit integrieren. Ich bin sowieso kein Freund davon, zu sagen, okay, jetzt sind hier von dem und dem Hersteller Sensoren eingebaut, da gibt's ein Überwachungstool zu. Dann von dem anderen Hersteller sind wieder Sensoren eingebaut, da gibt's auch ein Überwachungstool zu. Dann hat irgendwie der Instandhaltungsleiter an seinem Rechner 15 bis 20 verschiedene Systeme, auf die er irgendwie regelmäßig drauf gucken müsste, damit er weiß, was mit seinen Maschinen los ist. Ich glaube nicht, dass das in der Industrie wirklich praktikabel ist und dass das jemand auch so macht. Deswegen sage ich immer, okay, entweder eine Plattform oder halt gar keine. Und bei einer können wir uns natürlich bereitstellen, können alle möglichen Maschinensteuerung, Sensoren integrieren oder können auch sagen, wenn der Kunde da schon was hat, dann geben wir die Daten natürlich auch gerne weiter. Und die Daten des Kunden bleiben natürlich auch dort, da wo sie halt sind. Und wir müssen da auch nichts mit anfangen. Das heißt, wir können auch unsere Cloud, wenn wir die da installieren, komplett an den Kunden abtreten und sagen, er soll sich da selbst drum kümmern. Genau andersrum können wir dann natürlich auch sagen, okay, wir schauen auch mal gelegentlich drauf und gucken natürlich mal, was wir da auch noch mitmachen können.
Bei eine oder keine bin ich mir nicht so ganz sicher. Neige ich sogar zum Widersprechen gerade. Also unsere Kunden sind ja eher so einzelne Maschinenbauer, die sagen, wir müssen was mit ausliefern, oder haben auch, wo wir draufschauen können, wo wir Fernüberwachung machen können, unseren Kundendienst für den Betreiber der Maschine mit unterstützen können, weil keine ist wirklich mit vielen Nachteilen verbunden und problematisch. Eine zu finden, wo direkt alles reingeklinkt werden kann oder ein Projekt zu machen, wo direkt alles reingeklinkt ist, ist unglaublich umfangreich. Darum argumentieren wir hier normalerweise, fang du doch mit deinem an, mach es kosten-nutzen-effizient wie möglich und sei dann offen. Deswegen frage ich auch nach dieser Offenheit, ne? Weil was ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen kann, ist natürlich bei Projekten, bei denen wir das jetzt einzeln machen für einzelne Maschinenbauer, dann wäre ja so ein System genau das, wo wir beispielsweise mit der Service-App drangehen könnten und können die Daten mit auswerten. Oder wenn einer unserer Kunden sein System ausgestattet hat mit seiner Plattform und man hat jetzt noch eine zentrale Plattform irgendwo, dann kann man das auch da reinliefern. Also dann entsteht ja richtig gehendes Netzwerk aus diesem System gegebenenfalls und an einer Stelle macht man einen Gesamtüberblick. Wenn Offenheit da ist und wenn REST-API beispielsweise da ist, dann geht das sehr, sehr gut. Ja. Leider machen da nicht alle Hersteller mit. Also finde ich auch schön bei euch wieder, dass das so gedacht wird. Closed Shop ist da für alle die schlechteste Lösung auf jeden Fall.
Ja, das ist es. Vor allem, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, also die Lösungen sind irre unterschiedlich und es gibt auch eigentlich noch nicht so das eine, was irgendwie alles lösen kann und die eine Softwarelösung, die jegliche Maschinen vernetzen kann. Das gibt es momentan einfach noch nicht. Deswegen muss man auch irgendwie immer klein anfangen und mal spezielle Anwendungen sich anschauen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man das im Nachhinein auch integrieren kann. Und Integrierbarkeit ist auch eins der größten Themen heutzutage, wie ich das finde.
Hast du vom IoT-Plattformsterben gehört?
Ja, doch schon so ein bisschen. Wobei ich versuche mich da immer so ein bisschen rauszuhalten. Das heißt, ich sag mal, wir machen nur unser eigenes Ding so richtig. Was dann der Kunde damit machen möchte oder was an Plattformen noch so möglich ist, da versuchen wir uns immer so ein ganz bisschen von rauszuhalten.
Also aus meiner Sicht ist das einfach symptomatisch dafür, dass Plattformen, die eben nicht offen sind, die versucht haben, marktbeherrschende Stellungen zu bekommen und Daten nicht rauszugeben und sich nicht für Integration mit anderen zu öffnen, die schaffen es halt nicht, weil sie eben dann Sackgassen sind. Ich finde es eigentlich ein ganz positiven Trend. Ist im Einzelnen natürlich immer traurig, wenn dann wirklich ein Unternehmen pleite geht oder ein Produkt wieder einrollt. Aber ich denke, es wird nur funktionieren, wenn man miteinander spielt. Und so Einzelgänger schaffen es halt nicht. Ne?
Ja, das wird sich dann auch, sag ich mal, zeigen. Und vor allem, man sieht dann auch, wenn sie mal so wirklich eine clevere Lösung haben, was sie damit geschaffen haben. Und wenn sie dann leider doch, sag ich mal, alles nur für sich behalten und das vielleicht auch dann langfristig nicht so schaffen, ist es dann vielleicht mal eine Lösung, die gezeigt hat, was man überhaupt alles machen kann. Da werden sich bestimmt auch andere stürzen und sich das dann mal entsprechend adaptieren, sich mal anschauen oder eine entsprechend eigene Lösung dafür entwickeln. Und das ist ja auch eigentlich super interessant, wenn dann mal sowas aufkommt und sich das immer wieder zeigt. Aber natürlich langfristig ist das eher schwierig.
Was mich die ganze Zeit so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, warum macht ihr das eigentlich? Warum macht Nölle Nordhorn das eigentlich? Also abgesehen davon, dass es Spaß macht und dass man ja auch Geschäft machen kann. Aber wenn ich jetzt mal als Unternehmen drauf gucke, also wir Smart Square, wir machen nur Individualentwicklung. Das ist total anstrengend und wir wünschen uns manchmal, wir hätten Dinge im Regal, die wir einfach verkaufen können, so von der Stange weg. Ihr habt das und jetzt fangt ihr trotzdem mit diesen Individualprojekten an. Was ist da eigentlich so die unternehmerische Motivation dahinter?
Ja, also das große Problem ist, dass Verkaufen alleine langfristig irgendwann schwierig wird. Also wir als Nölle Nordhorn sind vor allem dafür bekannt, Premium anzubieten. Das heißt, wir sind verpartnert jetzt im rein technischen Handel mit den ganz großen Herstellern, bieten auch immer, sag ich mal, das Beste an, was es am Markt so gibt. Das geht sofort mit einher, dass es nicht günstig ist.
Aber dann ist es doch ein stabiles Geschäftsmodell, oder? Qualitätsanbieter, hohe Margen, kann man doch so weitermachen.
Ja, wird halt irgendwann schwierig. Also gerade durch Online, durch Digitalisierung, wo jeder einfach mal irgendwo in eine Website reingehen kann und Preise vergleichen kann. Wir müssen aus dieser Vergleichbarkeit einfach rauskommen. Und dafür haben wir als Nölle Nordhorn entschieden, wirklich mehr zu machen als den reinen technischen Handel und mehr anzubieten. Und das ist, wie ich anfangs eigentlich schon gesagt hatte, vor allem unsere Ingenieursabteilung, die sich darum kümmert, halt entsprechend komplett Lösungen anzubieten und den Kunden weit mehr über das Produkt hinaus zu beraten. Und dementsprechend halt unsere Digitalisierungslösung, die soll nämlich eigentlich auch nicht sich selbst verkaufen und Geld verdienen, sondern sie soll entsprechend einen zusätzlichen Service anbieten. Das heißt, wir sollen unsere Kunden damit versorgen, sodass die einerseits ihre Maschinen besser im Blick haben, natürlich gerne auch unsere Maschinen, und dass eventuell, wenn Fragen sind und tatsächlich der Kunde das zulässt, dass wir mal eben auch schnell auf die Cloud gucken können und sofort sehen, oh, wo ist denn das Problem, und entsprechend gezielt weiterhelfen können und vielleicht sogar Wartung zusammen abstimmen und planen können.
Das heißt, eigentlich vertieft ihr diese Mehrwertschöpfungskette. Am Anfang steht das Produkt, dann macht ihr Systeme da draus, das bringt schon mal weiter. Dann gibt es eure klassischen Dienstleistungen zu dem ganzen Thema, und Digitalisierung ist dann so eine vierte Komponente, die dabei kommt und das Ganze nochmal rund macht und nochmal Mehrwert liefert.
Ja, genau darum geht's. Also, dass wir quasi einen kompletten Service anbieten, von vorne bis hinten, und dass wir wirklich, sag ich mal, immer noch einen Schritt weiter denken, als der Kunde es uns das manchmal auch zutraut, sodass wir dann auch sagen, okay, der Kunde hat jetzt das und das Problem, und wir sagen sofort, jo, wir haben die Lösung dafür, und die holen wir mal eben aus der Schublade und können wir natürlich auch entsprechend somit anbieten. Und gleichzeitig fördert das auch wieder unser klassisches Komponentengeschäft, weil wir eigentlich dann, dadurch, dass unsere reine Software sich eigentlich nicht selbst finanziert, sondern wir noch mehr dazu anbieten möchten, wollen wir unsere klassischen Komponenten damit wieder fördern. Also sei es zum Beispiel Austauschteile, Reparaturen, alles, was so klassisch dazugehört, können wir natürlich, wenn wir die Maschine besser im Blick haben, beziehungsweise der Kunde selbst die Maschine besser im Blick hat, kann natürlich uns auch präzise sagen, Achtung, das und das Problem haben wir, das und das Teil ist kaputt, wir brauchen einen Austauschteil, und er kann uns sofort mitteilen, was braucht er, wie genau ist das, und muss nicht irgendwie lange suchen, sondern hat das natürlich alles digital bei sich.
Höhere Kundenbindung auch dafür, über den gesamten Lifecycle zu schaffen, damit mehr Umsätze zu generieren, über den kompletten Customer Lifecycle betrachtet, dadurch, dass man ja einerseits gute Werkzeuge hat, die wirklich benutzt werden, auch, ne, das ist ja ein Wert an sich, und andererseits diese Einblicke hat, die dann auch konkrete Anlässe schaffen, wieder in Interaktion zu sein mit dem Kunden, mehr Geschäft zu machen.
Genau, das ist es. Und das ist das, was ich von den meisten Kunden immer höre. Ach, das könnt ihr auch. Und ach, das macht ihr auch. Und dann machen wir das auch. Und dann sind wir präsent. Und dann haben sie tatsächlich mal wieder ein Problem. Und dann ist zum Beispiel die Digitalisierungslösung, die dann halt sich automatisch meldet und sagt, Achtung, der Filter ist verstopft. Mhm. Und die können sofort bei uns anrufen, haben die entsprechende Filternummer sofort da. Und wir können entsprechend weiterhelfen. Und das heißt, wir holen den Kunden nicht nur mit unseren Produkten ab, sondern wir können ihm wirklich eine komplette Lösung anbieten und sind dann wirklich als Partner zur Stelle. Das ist unser großes Ziel, und deswegen machen wir das dann auch selber und sagen nicht, okay, wir haben hier einfach, sag ich mal, einen Partner, zu dem wir einfach hingehen und sagen, hier, der kann auch für euch Digitalisierungslösungen machen. Deswegen haben wir das bei uns mit integriert.
Partner ist ein interessantes Stichwort. Hat das komplett aus eigener Kraft geklappt mit der Softwareentwicklung, oder habt ihr euch da externe Unterstützung dazu geholt? Ist ja... Ich muss jetzt ein bisschen Werbung dafür machen, dass Software zu entwickeln kein trivialer Prozess ist, der wo auch eine Menge Fach-Know-how reingeht. Und das habt ihr ja so erstmal nicht im Unternehmen selber gehabt. Das muss ja dann irgendwie aufgebaut werden, was auch nicht so einfach ist.
Nee, genau. Also das können wir auch gar nicht selber stemmen. Dafür haben wir das Know-how gar nicht. Wobei wir eine sehr dynamische Abteilung haben, in der ich selbst sitze. Wir beschäftigen uns um vieles, sei es Software intern bei uns im Unternehmen, sei es dann aber auch elektrotechnische Lösungen für Kunden. Allerdings gebe ich natürlich recht, so eine komplette Cloud-System mit allem drum und dran, und wir haben es wirklich von Grund auf selbst umgesetzt, ist natürlich so einfach nicht zu machen. Da haben wir auch externe Partner, einen Partner für die Cloud, einen Partner für unsere eigene Hardware, die wir dann in den Maschinen installieren können. Die sind aber auch hier lokal, alles natürlich made in Germany. Und die sind entsprechend, ticken die ähnlich wie wir, sodass wir dann im super guten Austausch miteinander sind und deswegen auch schnell agieren können.
Bei der Partnerauswahl tun sich manche klassischen Hardwarehersteller auch schwer, kann ich sagen. Ja. Fällt Ihnen nicht leicht, auch weil Sie nicht genau wissen, worauf Sie schauen müssen, so an Qualitätskriterien, und es fehlt einfach die Erfahrung dabei. Könntest du da Ratschläge geben? Wonach habt ihr das so gemacht? Was weißt du das noch? Worauf schaut man? Ist das erstmal nur Nasenfaktor? Sind es Referenzprojekte?
Also das Wichtigste finde ich immer, deswegen machen wir auch gerne unser NN-Live-Erleben, sich mal persönlich kennenzulernen, mal wirklich zu schauen, welche Menschen sitzen dahinter. Natürlich geht es hauptsächlich um das Produkt, das ist das Wichtigste, aber es ist vor allem auch interessant, wer sitzt dahinter, wer hat das zum Beispiel entwickelt. Wenn man nämlich so den Typen so ein bisschen rausfindet und man so merkt, okay, mit dem verstehe ich mich sehr gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich hoch, dass das entsprechende Produkt, die Software, die Cloud oder was auch immer, entsprechend gut funktioniert und dass der Gedanke beziehungsweise das Ziel dasselbe ist. Das merkt man meistens schon recht schnell. Da muss man sich einfach ein, zweimal zusammensetzen, mal ein bisschen quatschen. Und dann muss natürlich auch das Produkt passen. Was ich natürlich gut finde, ist, wenn es super dokumentiert ist. Das heißt, dass ich mal schnell nachgucken kann, was auch so ist, gerade wenn wir Sonderfälle haben. Das sind so Sachen, die müssen natürlich auch nicht immer auf dem allerbesten Stand sein, aber wenn man da wenigstens mal dran ist, ist das schon eine gute Sache, gerade bei Softwarelösungen.
Okay. Für die Vorgehensweise habt ihr da, seid ihr da mit klaren Vorstellungen reingegangen, wie so ein Entwicklungsmodell aussieht, oder hat euch da auch der Partner eher Ideen gezeigt, wie man das am besten macht?
Das war eine Mischung aus beidem. Also es war natürlich ganz klar, deswegen unser ursprüngliches Ziel, erstmal so ein Condition Monitoring System für unsere Hydraulikaggregate zu machen. Das Ganze ist dann so ein bisschen explodiert, sage ich mal. Das heißt,
typisches Softwareprojekt, wenn man das mal anfängt.
Genau so ist es. Wenn man es mal anfängt und wir wollten das noch und ach hier und man könnte den Sensor noch und hier und sonst was. Und so haben wir jetzt wirklich ein System, was wir fast für jede Industrieanwendung nutzen können und nicht nur für Hydraulik. Und da hat natürlich auch unser Cloud-Partner so ein bisschen mit reingespielt, weil der natürlich mit seiner Cloud-Lösung auch was Allgemeineres haben möchte, vielleicht was Umfangreicheres, um wirklich viele Features abdecken zu können, so wie zum Beispiel auch ein Wartungsmanagement, was wir damit integriert haben, was weit über unsere Standardanforderungen oder unsere ursprüngliche Anforderung hinausgeht. Und da haben wir gut zusammengearbeitet und da bin ich auch echt zufrieden, dass wir den Partner gefunden haben.
Okay, wenn ich das jetzt mal versuche, alles zusammenzufassen, dann würde ich sagen, was bei euch zum Erfolg geführt hat, dass ist eine gewisse Freiheit in einem Unternehmen, die Agilität, das auch menschlich alles voneinander zu bringen, verbunden mit klaren unternehmerischen Ideen, dieses runde Bild von den vier Komponenten und Digitalisierung eine davon. Es ist nicht so, dass jemand mit einem Patentrezept montagmorgens ins Unternehmen gekommen ist, hat gesagt, hier, so machen wir das jetzt, sondern das ist etwas, was sich entwickelt.
Ja, nee, so einfach war es definitiv nicht. Wir haben auch unsere guten 5 Jahre Entwicklungszeit dafür gebraucht. Das war auch alles nicht ganz so einfach. Allerdings habe ich da den großen Vorteil, dass unsere Geschäftsführung gesagt hat, ach komm, ihr in der Abteilung, macht mal. Und die haben uns auch tatsächlich machen lassen. Das ist da ein Riesenvorteil. Und so konnten wir auch überhaupt zu diesem Ergebnis kommen. Und natürlich haben wir da auch motivierte Kollegen dabei sitzen, die da Spaß an sowas haben, die sich wirklich reingefuchst haben und da auch wieder so ein bisschen Vorteile aus unserem klassischen Handelsgeschäft zu nutzen. Wir sind halt schon viel in den Unternehmen unterwegs. Das heißt, wir sind nicht, sag ich mal, frisch von der Uni, so wie ich das eigentlich bin, und sag, okay, ich habe hier eine super tolle Lösung und die muss jetzt alles können, sondern wir sind halt tatsächlich in der Industrie unterwegs, schauen uns an, was sind da überhaupt die Probleme und können halt entsprechend haben so unsere Lösung dazu entwickelt.
Ich glaube, das ist ein großes Pfund, mit dem das Unternehmen dann rausgehen kann. Diesen Benefit haben viele Startups oder junge Softwareunternehmen einfach nicht, sich schon so gut damit auszukennen. Ne? Da ist viel Digitalidee da irgendwie und relativ große Bilder im Kopf. In der echten Maschine ist es halt schmutzig und die Umstände, mit denen man arbeiten muss, die sind oft so, dass man sie halt an der Uni vorher nicht gelernt hat. Und das ist bei euch schon vorhanden im Unternehmen.
Ja, genau, das ist es. Also da bin ich auch aus der Uni heraus, musste erstmal was Neues lernen, dass halt Maschinen gerade schmutzig sind, Hydraulik ganz besonders, und vor allem, dass Instandhalter und so wie auch meine Kollegen ein echt fundiertes Fachwissen haben, und das kann ich mit einer Softwarelösung nicht einfach so nachbauen, geschweige denn ersetzen. Das heißt, ich will dieses Wissen eigentlich auch unbedingt erhalten. Und das sehe ich jedem Instandhaltungsleiter, jedem Instandhalter auch hoch an. Und das ist dann auch das, wo ich das Know-how gezielt nutzen möchte und es nicht einfach ersetzen.
Eine gewisse Demut für uns Digital-Heinis, ne? Die tät uns auch ganz gut.
Ja, man muss schon so ein bisschen, natürlich klar, ich mag das auch, alles zu vernetzen und alles digital zu haben. Allerdings ist wirklich fundierte Maschinenkenntnis und dieses Know-how ist schon ein großer Punkt. Und man muss da nicht auch jedes Mal mit einer KI, sage ich mal, auf Daten schießen und hoffen, dass da ein super tolles Ergebnis rauskommt, weil man das entsprechende Know-how in Person direkt daneben sitzen hat und der quasi mit einem Blick, wenn er sich mal eben nur kurz was anschaut, sofort sagen kann, da ist das Problem.
Stimmt, ich habe es komplett versäumt, dich jetzt nach dem KI-Wunder zu fragen. Wo passiert das KI-Wunder in eurer Software? Habt ihr gar nicht?
Nee, haben wir gar nicht. Lassen wir bis jetzt bewusst außen vor, weil wir tatsächlich bei unseren Kunden gemerkt haben, dass die meisten noch gar nicht so weit sind für KI. Ich habe es auch in der Uni schon gehabt. Wir haben schon viel mit KI und Machine Learning schon angefangen. Allerdings halt immer mit so Datensätzen, die theoretisch an irgendeiner Uni auf der Welt schon entwickelt worden sind, mit denen man super gut üben kann.
Ja, ja, die Titanic-Überlebenden und die Blüten und so.
Ja, ja, genau, richtig. Das kenne ich auch alles. Und das sind halt nicht unbedingt die Datensätze, die in der Industrie auftreten. Da ist viel noch mit dabei, was man vielleicht gar nicht braucht. Viel, was man braucht, wird gar nicht erfasst und aufgezeichnet. Dann, wie kommen die Daten an? Ist da immer ein Zeitstempel vorhanden oder ähnliches? Das ist halt jetzt wirklich theoretische Sachen. Ist jetzt auch natürlich für den Einzelfall so. Aber in der Industrie trifft man halt nicht diese idealen Daten. Und deswegen haben wir unser System erstmal darauf ausgelegt, Daten strukturiert zu sammeln, sinnvoll zu sammeln. Das heißt auch vor allem, keinen Datenmüll zu produzieren. Und allein damit, sich das mal anzuzeigen, historisch aufzuzeichnen, mal zu gucken, was machen Temperaturwerte überhaupt, was machen Drücke. Da kann man schon viel mit rausfinden, noch bevor man überhaupt an KI denkt.
Das ist eben schon mal gesagt, erstmal anfangen, kleine Schritte machen und dann aufbauen. Und in den nächsten 5 Jahren ist vielleicht irgendwann die nächste Podcast-Folge, wo wir über das KI-Wunder sprechen.
Ja, auf jeden Fall, das kann es gut sein.
Ist ja nicht so, dass wir schlecht reden wollen, als Disclaimer noch hinterhergeschickt, aber man muss auch im Teppich bleiben mit dem, was man jetzt sinnvoll machen kann.
Ja, und das ist das Schöne dann, man kann es immer weiter aufbauen, dann hat man halt eine einheitliche Schnittstelle, man kann ein entsprechendes KI-Tool noch oben draufsetzen, wir sind da offen, geben die Daten gerne weiter und da kann dann auch gerne in der KI die entsprechende Lösung für finden. Da sind aber die meisten Unternehmen noch nicht.
Richard, ich sage vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du hier warst, mir das nochmal so in der Tiefe auch erklärt hast alles. Ich finde es total spannend. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg damit.
Vielen Dank.
Und ich freue mich auf den Besuch morgen bei euch.
Ja, dann schaut es euch gerne mal live an.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.